Leute, deshalb, O Arjuna, bester der Bharatas, beziehungsweise gleich zu Anfang, dieses große Symbol der Sünde, die Lust, indem du die Sinne regulierst und erschlage diese Zerstörung des Wissens und der Selbstverwirklichung. Erläuterung. Der Herr gab Arjuna den Rat, die Sinne von Anfang an zu regulieren, sodass er die größte sündige Feindin, die Lust, bezwingen könne, die den Drang nach Selbstverwirklichung und das Wissen vom Selbst zerstört. Jnana bezieht sich auf das Wissen, das das Selbst vom falschen Selbst unterscheidet. Oder mit anderen Worten, das Wissen, dass die spirituelle Seele nicht mit dem materiellen Körper identisch ist. Vijnana bezieht sich auf spezifisches Wissen über die wesensgemäße Stellung der spirituellen Seele und ihre Beziehung zur höchsten Seele. Das wird im Srimad Bhagavatam 2.9.31 wie folgt erklärt. Jnanam paramaguyam me yad vijnana samanvitam sarahasyam tat angam cha grihana gaditam maya. Das Wissen vom Selbst und vom höchsten Selbst ist sehr vertraulich und geheimnisvoll, aber dieses Wissen und dessen Verwirklichung kann man verstehen, wenn es mit all den verschiedenen Aspekten vom Herrn selbst erklärt wird. Die Bhagavad Gita gibt uns dieses allgemeine und spezifische Wissen über das Selbst. Die Lebewesen sind winzige Teile des Herrn und daher besteht ihre Aufgabe einfach darin, dem Herrn zu dienen. Dieses Bewusstsein nennt man Krishna-Bewusstsein. Schon von Beginn des Lebens an muss man dieses Krishna-Bewusstsein erlernen. Und so kann man völlig Krishna-bewusst werden und dementsprechend handeln. Lust ist nur die verzerrte Spiegelung der Liebe zu Gott, die für jedes Lebewesen natürlich ist. Wenn man aber gleich von Anfang an im Krishna-Bewusstsein erzogen wird, kann diese natürliche Gottesliebe nicht zu Lust entarten. Wenn Gottes Liebe zu Lust entartet, ist es sehr schwierig, zum normalen Zustand zurückzukehren. Nichtsdestoweniger ist Krishna-Bewusstsein so mächtig, dass sogar ein Mensch, der spät beginnt, Liebe zu Gott erlangen kann, wenn er den regulierenden Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes folgt. Man kann sich also von jeder Stufe des Lebens aus, wann immer man die dringende Notwendigkeit einsieht, dem Krishna-Bewusstsein, dem hingebungsvollen Dienst des Herrn zu wenden, um so die Sinne zu regulieren und die Lust in Liebe zu Gott umzuwandeln, die höchste Vollkommenheit des menschlichen Lebens. Seht ihr, es tut mir leid, ich habe keine Zeit gehabt, im Zimmer, ich habe eben bis spät gesprochen und total vergessen, das, was ich eigentlich suchte. Ich bin zwar eben gegangen und hab was gesucht. Du musst mir wahrscheinlich meine Aktentasche und dieses Buchcase bringen, weil in einem der beiden ist das drin. Ich weiß nicht wo, was ich noch suche. Verstehst du?
Ist es zu kompliziert zu sagen, was es genau ist?
Ja, nein, ist es nicht. Es ist ein Magazin in englischer Sprache, auf indischem Papier gedruckt, mit abgerissenem Cover. Das Cover hat irgendjemand abgerissen. Deshalb, O Arjuna, also nochmal den Text, das Matvam Indriyan Yado Niyamya Varatashava Papmanam Prachahichenam Jnana Vijnana Nashanam Amam Vishnupadaya Krishnapistaya Bhutalesim Hare Bhakti Vinanta Swamini Jinamini Namaste Sarasvati Devam Gauravani Vacharini Nivashesa Sonyavani Vaskatya Adhidatari Jaya Sri Krishna Chaitanya Mahamuni Jayananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. In diesem dritten Kapitel kommt Krishna am Ende auf den Punkt zu sprechen, der Arjuna eigentlich davon abgehalten hat, konsequent im Krishna-Bewusstsein zu handeln. Krishna sagt Arjuna, dass er es mit einer großen Feindin zu tun hatte, die Feindin der Selbstverwirklichung, nämlich Lust. Nun, Prabhupada erklärt in der den Erläuterungen dieser Kapitel, woraus diese Lust gekommen ist. Sie ist eine pervertierte Reflexion von Liebe zu Krishna. Liebe zu Krishna ist das Ursprüngliche. Wenn wir jedoch in Kontakt kommen mit der materiellen Energie, das heißt mit einem materiellen Körper, wird diese Liebe zu Krishna plötzlich Liebe zu uns selber. Magazin, das ist kein Magazin. Der Krishna-bewusste Geist stellt Krishna in den Mittelpunkt und macht Pläne, wie Krishnas Freude zu dienen ist. Und der nicht Krishna-bewusste Geist, der von Lust infiziert ist, er stellt die Dränge des physischen Körpers in den Mittelpunkt. Oder besser so, gestern wurde es erklärt, wenn der Geist nicht Krishna-bewusst ist, kann die Intelligenz infiziert werden von der Lust. Und wenn die Intelligenz, die der direkte Nachbar der Seele ist, einmal von Lust infiziert ist, dann wird auch die Seele auf eine Weise handeln, die nicht Krishna-bewusst ist. Man wird mit anderen Worten gezwungen sein, in einer falschen Identität unter dem Diktat des falschen Egos zu handeln. Also nochmal, Intelligenz, die nicht Krishna bewusst ist, zwingt die Seele auf eine verkehrte Art und Weise zu handeln, sodass sie völlig unter das Diktat des Krishna-Bewusstseins, der Lust fällt. Deswegen hat Prabhupada immer wieder gesagt, dass wir die Intelligenz in Krishnas Dienst beschäftigen müssen. Und davor, dass wir den Geist in Krishnas Dienst stellen müssen. Wer nicht nachdenkt im Krishna-Bewusstsein, wer den Geist nicht täglich anfüllt mit Krishna-bewussten Themen, dessen Intelligenz wird verwehrt werden und er wird völlig ins falsche Ego kommen. Nun, ein Mensch, der im falschen Ego handelt, hält sich fälschlich für den Herrn über seine Tätigkeiten, für den Meister, in Wirklichkeit jedoch gerät er unter 6 Dränge. Der Psychologe sagt Trieb, aber wir sagen bewusst nicht Trieb, weil wir mit diesen Drängen mehr meinen als nur die Triebe. Es gibt 6 Dränge, die erwähnt werden im Nektar der Unterweisung. Jiva, Vacho Vega, Manasa Krodha Vega, Jiva Vega, Udara Pasta Vega. Und zwar Vacho, Sprache. Vacho, wenn jemand im falschen Ego handelt, bewegt sich seine Sprache im Ich, Mir und Mein. Deswegen ein Vaishnava, herzlichen Glückwunsch, der sagt meistens ungern, habt ihr das mal gemerkt, ich. Der sagt, wir denken. Damit meint er, dass ein Vaishnava hütet sich davor, ich im Sagen, weil er weiß, wie sehr dieses Ich oder Ego von der materiellen Welt eingenommen wird. Prabhupada wurde einmal gefragt, warum er immer wir sagte. Wir denken, dass die menschliche Form des Lebens, oder wir sagen, dass die menschliche Form des Lebens zur Selbstverwirklichung bestimmt ist. Warum sagt er nicht ich? Und Prabhupada sagte, der Devotee sagt immer alles, was er sagt, autorisiert. Mit wir meine ich mein spiritueller Meister und ich. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Ein Devotee stellt sich niemals, exponiert sich niemals dieses Ich. Das mache er sehr ungerne, weil er die Gefahr da ist, dass ein weltliches Konzept von Ich auftritt, nämlich ein falsches Ego. Und der Devotee ist da sehr, sehr vorsichtig und sagt deswegen immer wir. Manchmal ist es sogar schwierig zu verstehen, was meint er denn mit wir. Aber das meint also, das hat Prabhupada mal darauf geantwortet. So, selbst wenn er in der Ich-Form steht. Da ist also der Drang der Sprache, der Drang Vacho Vegam Manasa, der Drang des Geistes. Wir im materiellen Leben versuchen uns immer besser darzustellen, als wir sind. Das ist so, wenn man eine Situation, die gleiche Situation von zwei verschiedenen Menschen hört. Sehr oft versucht der eine Mensch, sich besser darzustellen als der andere. Habt ihr das schon mal gemerkt? Habt ihr mal diesen Drang des Geistes gemerkt? Immer gut da zu sein und Anerkennung zu finden. Manasa Vegam, Jiva Vegam, das ist die Zunge. Die Zunge will immer essen, besonders nach einem Fasttag merkt man das. Wenn Cedi 2 Stunden zu spät mit dem Prasadam ankommt, dann ist die Zunge schon ein bisschen beunruhigt. Nicht? Und dann schließlich der Magen, der will auch voll sein. Im Kali Yuga heißt es, denkt man, Vollkommenheit sei dann erreicht, wenn der Magen voll ist. So weit wird es kommen. Oh, es stimmt, das war jetzt wieder ein existenzialistisches Erlebnis hier. Ich habe den Magen gefüllt. Deswegen ist Prasadam im Kali Yuga einfach das Allerwichtigste in der Verbreitung von Krishna-Bewusstsein. Wir müssen die Menschen den Magen füllen, dann erst hören sie uns zu. So, mit Prasadam. Dann kommt das Genital. Der Drang des Genitals ist auch sehr, sehr stark. Besonders jetzt im Sommer, wo die bedingten Seelen alle die Kleider aufgeben. In den Winter. Nur wenn der, es heißt, wenn die Zunge, wenn man auf der Ebene der Zunge isst, immer köstliche Speisen isst, wird der Magen gefüllt werden und die Fülle des Magens drängt auf das Genital. Man will dann Lust. Voller Aktivitäten. Deswegen im Krishna-Bewusstsein gibt es eine sehr medizinische und sehr praktische Unterweisung für das Essen. Man sollte abends nicht essen. Wisst ihr, warum nicht, liebe Bhaktas? Ich weiß, da sitzen noch einige draußen und essen jetzt wohlschmeckende Speisen. Weil im Abend, bis nach 4 Uhr sollte man eigentlich nicht essen. Denn dann drückt diese... Dann ist es sehr schwierig zu verdauen, weil man nicht mehr aktiv ist und die Speise drückt auf das Genital, sodass man unruhig schläft unter Umständen und träumt unter Umständen. Es ist nicht gesund und ist vor allen Dingen für ein zölibatäres Leben, für ein Brahmachari und Brahmacharini-Leben gefährlich, wenn man sich daran gewöhnt. Es gibt sicherlich Ausnahmen, wenn man mal nicht dazu kommt und das Feuer der Verdauung brennt wie ein Inferno in der Bauchgegend, aber im Allgemeinen ist der Devotee nicht nach 4 Uhr. So haben wir denn alle Dränge? Einer fehlt uns noch. Lass uns zusammenzählen. Vielleicht kann mir jemand helfen. Vajravega, also die Drang der Sprache, der Drang des Geistes. Zorn. Zorn habe ich nicht erwähnt. Das hat uns gefehlt. Der Drang des Zornes. Ein sehr fürchterlicher Drang. Wenn wir vom Zorn überwältigt werden, vergessen wir alles. Dieser Zorn ist eine, so heißt es in den Schriften, ist eine Manifestation Rudras oder des Rudra-Prinzips, was zur Zeit der Vernichtung des Universums einsetzt, wenn Rudra das ganze Universum vernichtet. In der bedingten Seele, die von Zorn erfüllt wird, residiert der Zorn in der Zunge, dass man gewaltsam spricht, sitzt in den Beinen, dass man tritt. Der Zorn sitzt auch in den Händen, dass man schlägt auf den anderen ein. In den Augen, in der Intelligenz. In der Natur weilt der Zorn im Ozean, der wütend wird. Und alles verdichtet. Oder im Sturm, der ganze Landstriche platt macht. Das ist das Rudra-Prinzip. Ein interessanter Aspekt, der natürlich auch dieser Drang des Zornes ist sehr, sehr schwierig und nimmt alle guten Überlegungen weg. Deswegen muss ein Vaishnava sich sehr davor in Acht nehmen, nicht ärgerlich zu werden, weil er dann Dinge sagt und Dinge tut, die nicht gut sind für sein spirituelles Leben. So, diese sechs Sinne, diese sechs Dränge, Sprache, Geist, Zorn, Zunge, Magen und Genital, sind sechs gewaltige Agenten Mayas, die die Lebewesen, die unter den Einfluss des falschen Egos kommen und sich nicht als Diener Krishnas sehen, kontrollieren. Obwohl sich der Diener, derjenige, der sich nicht in Krishnas Dienst beschäftigt, als unabhängiger Herr seiner Aktivitäten sieht, so heißt es in der Gita, Kataham iti manyate, er denkt, ich bin der Handelnde, aber es ist Prakritim Swamadishtaya, es ist die Prakriti, in der er sich befindet, die ihn dazu zwingt zu handeln. So, wenn wir Liebe gegen Lust eintauschen, das heißt den Dienst zu Krishna im hingebungsvollen Dienst gegen den Wunsch, die materielle Welt zu kontrollieren, werden wir als Ergebnis davon kontrolliert werden. So, ich möchte heute euch etwas Interessantes vorlesen. Ich möchte euch ein Theaterstück vorlesen. Ich hoffe, dass ich es so schnell finde, was ich direkt auf diesen... Yes, ich hab's. Was sich direkt auf die Neigung bezieht, oder was jemand einem Menschen beschreibt, der zum spirituellen Leben kommt und der dabei von materiellen Gefühlen, nämlich der Lust, kontrolliert wird. Ein sehr interessantes Theaterstück, was wir vielleicht mal hier aufführen werden. Prabhupada schrieb einmal ein Theaterstück, das er nannte die Hühnchenmission, was eine eine Stellungnahme zu verschiedenen religiösen Gesellschaften, Missionen und Vorstellungen war. In Indien und der spirituellen Kreisen ist die Ramakrishna-Mission als Hühnchenmission bekannt, weil die Sannyasis dort nachweislich Hühnchen essen und auch sexuelle Beziehungen pflegen mit ihren den Angehörigen. Deswegen strikte spirituelle Kreise machen immer so ein Spoof, eine Art sarkastische Bemerkung gegen diese Mission, die sehr weltlich geworden ist. So, an einem Punkt in dem Theaterstück geht der Mann zu seinem Freund und sagte, wie er viele hunderte Tausende von Dollars ausgegeben hatte, um einen Gerichtsfall zu bestreiten. Er hatte nicht genug, er hatte jetzt kein Geld mehr, um seine Tochter zu verheiraten, weil sein ganzes Geld in den Gerichtsfall reingegangen ist. Das sagt also der Held. Sein Freund fragte, was wirst du nun tun? Daraufhin antwortete der Freund, ich denke, ich werde Sannyas annehmen in der Hühnermission. Aber wenn du das tust, sagt der Freund, wirst du so viele Dinge aufgeben müssen. Ein Sannyas kann so viele Dinge nicht tun. Nein, nein. Die sagen dort, man braucht nichts aufzugeben. Gut, sagte sein Freund. Aber ich weiß, dass du zumindest Fleisch aufgeben musst, Fisch und Eier. Du kannst natürlich noch immer Berauschung zu dir nehmen, wie Tee und Kaffee. Aber Fleisch, Fisch und Eier musst du aufgeben und du musst auch deine Frau aufgeben. Sannyas bedeutet, du musst deine Frau aufgeben. Daraufhin sagte der Mann, nein, nein, ich folge dem System der Entsagung, das in der Bhagavad Gita gegeben ist. Obwohl ich genieße, denke ich einfach, dass ich nicht genieße. Fertig. Ich habe also keine Art materielles Genuss und bin so auf der transzendentalen Stufe. Während ich genieße, denke ich einfach, ich genieße nicht. Fertig. Das ist die Philosophie der Bhagavad Gita. Das ist sehr oft so in Indien, die sich dem Menschen, die dem spirituellen Leben hingeben wollen, aber sich nicht Krishna hingeben wollen. Die denken, was Krishna in der Bhagavad Gita sagt, ist, du hast ein Recht, deine Tätigkeiten zu tun, aber die Ergebnisse stehen dir nicht zu. So, die Leute, die erläutern das so, dass sie da in so komische, selbstgemachte Philosophien hineingehen, wie zum Beispiel, ich genieße zwar, aber ich denke einfach daran, ich würde nicht genießen. Das ist eine mentale Einstellung. So hat Prabhupada ein schönes kleines Spiel präsentiert. Wir zeigen es manchmal, aber wir müssen sehr sorgsam sein, weil sich eine Mission in Indien angesprochen fühlt und die Leute deswegen das nicht so gerne haben. Der Mann sagte also, ich mache mir keine Sorgen darüber, dass ich Sannyas ernehme. Denn dort habe ich einen Freund, ein Sannyas in dieser Mission. Er hat auch seine Frau am Wochenende besucht und ich werde auch so ein Programm haben. Ich werde für die Mission betteln. Was immer ich sammle, davon werde ich 50 Millionen zur Mission geben und 50% werde ich behalten. Ich bin ein 50-50 Sannyas. Auf diese Weise gab Prabhupada viele Unterweisungen, wobei er den Humor des Dramas benutzte. Schließlich, nachdem diese Diskussion so weitergegangen war, hatte der Mann im Spiel ein paar Zweifel, ob er sich tatsächlich der Mission anschließen solle. Sein Freund forderte ihn heraus. Bist du dir immer noch so sicher, dass du jetzt zu dieser Mission hingehen willst? Well, sagt der Freund, ich habe von so vielen Leuten an den Teeständen und in öffentlichen Parks gehört, dass ich weiterhin meine materielle Anhaftung behalten kann. Bist du dir aber sicher? Fragte der Freund. Ach, ganz bin ich mir nicht sicher, dass ich der Hühnchenmission beitrete. Denn ich werde vielleicht doch nicht mit meiner Frau zusammen sein können, nachdem ich Sannyas angenommen habe. So, sagte sein Freund, ich habe ein anderes Programm. Geh doch zu dem Bhojananda Akra. Bhojananda. Bhojan bedeutet Essen und Ananda bedeutet Freude. Und Akra bedeutet Institution. Die Bhojananda Akra heißt also die Institution für Freude und Sinnbefriedigung. Du kannst dorthin gehen, sagte er. Dort gibt es ein Team. Der eine heißt Kamani Virata, eine entsagte Person. Er trägt weiß und hat ein privates Geschäft. Eine andere Person ist ein entsagter Grihastha. Er arbeitet und nimmt einen bestimmten Prozentsatz von der Sammlung, die der Deti gekriegt, für seine Familie. Und dann gibt es noch ein Bhojananda Svadu. Svadu, also nicht Sadhu. Svadu, Svad bedeutet Geschmack und Bhojananda habe ich bereits erklärt. Der Bhojananda Svadu ist jemand, der den Geschmack des Essens genießt. Wie hat er diesen Namen gekriegt? Es war ein Mann, der in Nordindien, Kalkutta, bettelnd herumging. Er sagte den Marwaris, das sind reiche Geschäftsleute, indem er ihn freundschaftlich auf den Bauch hieb. Speist ein Sadhu, speist ein Sadhu. Die Bengalis waren ein bisschen geizig, deswegen gingen sie immer zu den Marwaris. Ein Marwari schließlich fand er einen Marwari, der ihm sagte, ess so viele Sandwich und Rasagulas und Samosas, wie du essen kannst. Und er fing an, sich vollzustopfen. Damals wurde ihm dann der Titel Bhojananda Svadu für seine Esskraft gegeben. Dies ist ein Spiel, was von Prabhupada geschrieben wurde. Jedes Wort ist voll Bedeutung. Dann sagte der Freund, da kannst du, in dieser Mission kannst du ein Grihastha sein, zur gleichen Zeit aber ein Teil der Mission werden. Du kannst also ohne Einschränkung genießen. Der Mann sagte, das klingt mir besser als die Mission, die ich erwähnt habe. Er versuchte also den besten Ort auszufinden. So. Das ist wichtig. Wir müssen wenn wir uns dem Krishna-Bewusstsein hingeben, frei werden von materiellen Wünschen, frei werden von dem, was hier als Lust bezeichnet wird, nämlich, dass man sein Interesse in den Mittelpunkt stellt. Sonst werden wir uns und andere betrügen. Es gibt so viele betrügerische Missionen in dieser materiellen Welt, die alle dieser Neigung der bedingten Seele zu genießen, gerecht werden. Es gibt selbst Sannyasis, die sich nicht nach den Regeln halten. Und besonders in Indien gibt es so viele Menschen, die sich der spirituellen Mission hin, das ist eine Besonderheit des Inders, dass sie sich der spirituellen Mission hinwendet, einfach um das materielle Leben gut zu führen. Prabhupada hatte deswegen in einer Zeit überhaupt keine Achtung vor Sadhus, weil er in seiner Jugend gesehen hat, wie ein Mann in der Nachbarschaft, der in Familien lebte, sich zum Betteln Safran anzog und dann das auf dem religiösen Sentiment der Leute auf dieser Grundlage dann Spenden einsammelte. Das ist in jeder Kultur so. Ich habe jetzt gesagt, es ist eine Eigentümlichkeit des Inders, das ist aber nicht so. Die Christen in dieser westlichen Kultur tun ja genau das Gleiche. Sie tun das, ihre Religiosität ausüben, um weiter materielles Leben zu führen. Aber das nützt einem nichts. Wenn man sich nicht Krishna hingibt, nützt es einem nichts. Dann ist spirituelles Leben nicht wirklich erfolgreich. Die Kumaras sind ein gutes Beispiel hierfür. Die Kumaras waren Unpersönlichkeitsanhänger, die mit Krishna in Kontakt kamen, indem sie ein Tulsi-Blatt zu sich nahmen und ein Räucherwerk rochen, was zu den Lotusfüßen Krishnas geweiht war. Und sie waren von diesem Prasadam so angetan, dass sie beschlossen, Krishna oder Narayan auf den Vaikuntha-Planeten zu sehen. Und schließlich, nach einer ziemlich komplizierten Geschichte, gelang es ihnen auch, Narayan zu sehen. Wer aber materielle Wünsche hat, wird an den Toren zur spirituellen Welt gestoppt werden. Prabhupada hat einmal etwas sehr Interessantes gesagt, was mir immer noch im Geiste klingt. Das war so fast die erste Lecture, die ich hörte von Srila Prabhupada. Und Prabhupada sprach über Leute, die sich dem spirituellen Leben zuwenden und sprach über einen Mensch, der nach Vrindavan geht. Vrindavan kennt, glaube ich, jeder, ein heiliger Ort in Indien, wo Leute hingehen, um im materiellen Leben zu entsagen und sich ganz im Krishna-Bewusstsein zu beschäftigen, Pilgerort sozusagen. So Prabhupada sprach über einen reichen Mann aus der materiellen Welt, der nach Vrindavan geht, aber sein ganzes Vermögen den Verwandten und Bekannten gibt und sich somit immer eine Hintertür zur weltlichen Verwandtschaft und zur weltlichen Gesellschaft aufhält. Er sprach, Krishna ist nicht so ein Dummkopf. Krishna, sieh, du bist nach Vrindavan gekommen, aber wo ist dein Geld? Also Prabhupada hat dieses Beispiel gegeben, um zu sagen, man muss sich ganz Krishna hingeben. Nicht wie diese Leute, die hier erwähnt werden, dieser Mann, der also sein ganzes Geld verloren hatte in einem Rechtsstreit und nicht mehr genug Geld hatte, um seine Tochter zu verheiraten, der dann einfach, was hat er einfach gemacht? Der ist einfach wollte dann einfach Sannyas aufnehmen. Wendete sich spirituellem Leben zu, aber wollte sich natürlich nicht Krishna hingeben. Ich finde, wir sollten hierüber mal ein Theaterstück bringen, natürlich in einem westlichen Kontext. Weil das gibt es auch im Westen. So viele gehen zu diesen sogenannten Rajneeshs hin, habt ihr davon gehört? Einfach ein absoluter Skandal im spirituellen, nehmen sogar Sannyas an. Da gibt es Sannyas. Wusstet ihr das? Die Sannyasis, so nennt man sie auch. Was die tun, ist einfach abscheulich. Da geht alles weiter. Materielle Tätigkeiten bis hin zu Sexorgien geführt werden. Das ist irgendwie in der Psyche des Menschen drin, dass er sich dem spirituellen Leben zuwendet und sich einfach nicht Krishna hingibt und weiter als Ergebnis davon weiterhin unter dem Einfluss der Lust bleibt, also den selbstischen Interessen bleibt und als Ergebnis davon traktiert wird von den sechs Drängen. Sprache, Geist, Zorn, Zunge, Magen und Genital. Das ist die Tatsache. Deshalb sagt Krishna hier am Ende des dritten Kapitels von der Bhagavad Gita, es ist der vorletzte Vers, der dritte vorletzte Vers. Deshalb, O Arjuna, bester der Bharatas, können wir vielleicht die Tür zu machen. Aber da hört man sich so Frankie, Boy, du kannst aber das hier aufmachen, das Fenster. Deshalb, O Arjuna, bester der Bharatas, bezwinge gleich zu Anfang dieses große Symbol der Sünde, die Lust, indem du die Sinne regulierst und erschlage diese Zerstörung des Wissens und der Selbstverwirklichung. Wir können von dieser Feinde der Lust befreit werden, wenn wir zu Regulierungen greifen. Das heißt, wenn ein Mensch anfängt, Sadhana auszuführen, frühmorgens aufzustehen, zu chanten und über Krishna zu hören, wird er frei werden von dieser Lust oder diesem selbstischen Interesse. Er muss Regeln und Regulierung praktizieren. Deswegen das Wort, was Krishna hier gebraucht, ist Niyama. Niyamya heißt durch Regulierungen. Wie ihr wisst, ist jeder Yoga-Pfad, damit die bedingte Seele überhaupt eine Chance hat, frei zu werden von ihrer ewigen Feindin, hat am Anfang positive Regeln und Regulierung und also Yamas, das sind Gebote, und Niyamas, das sind Verbote. Jeder Yoga-Pfad, auch wir. Unsere Verbote sind, wer kann uns das sagen? Michael. Was sind die vier Regeln im Krishna-Bewusstsein?
Ja. Können
gut. Das sind die vier Regulierungen, die ganz einfachen Regulierungen, die gegeben werden. Das sind die fünf Gebote, die wir haben. Die wir hatten. Fünf Gebote. Gebote, was sollen wir tun?
Die fünf wichtigsten, die Leute dann
erzählen. Ja.
Die sind 64.
Ja. Bitte laut, dass jeder gleich dich hören kann.
Das ist aber die Bildgestalten verehren, den heiligen Namen chanten, Srimad Bhagavatam hören,
yes.
Gemeinschaft mit den Gottgeweihten und am heiligen Ort leben.
Ja, am heiligen Ort leben, möglichst im Tempel. Oder sein Zuhause in einen heiligen Ort umwandeln. Oder nach Vrindavan, Mathura und so weiter gehen. Das sind Gebote für die Vaishnavas. Alle Regeln und Regulierungen sind da reingebracht. Ich möchte jetzt diese Gebote nochmal in zwei reduzieren auf zwei, falls das zu kompliziert ist. Smartavya satatam vishnu vismartavyo najatushe sarvi vidi nishedas yur etayor eva kinkara ist ein Schlucker aus dem Padma Purana. Smartavya satatam vish, satatam kennen wir immer. Smartavya heißt erinnern an Vishnu. Vismartavyo heißt nicht vergessen. Vismartavyo na jatuchit unter keinen Umständen. So, jetzt ich habe es immer zuerst mal mich so rein in den Vers rein denken, da kriege ich es auch in Deutsch hin. Krishna ist der Ursprung von Vishnu. Die Summe und Substanz aller Regeln und Regulierungen ist, sich immer an Krishna zu erinnern und Krishna niemals zu vergessen. Das schreibt auf Bhaktas. Summe und Substanz aller Regulierungen, sich immer an Krishna zu erinnern und Krishna nie zu vergessen. Dann habt ihr es mit diesen beiden Prinzipien. Etayor heißt beides. Eva heißt dieses, Kinkara. Kinkara ist ein Sanskrit-Wort und bedeutet Diener. Kingen heißt was und Kara heißt tun. In der Heidelberg haben wir darüber gesprochen, oder in Zürich. Was soll ich tun? So ist ein Gott geweihter. Was soll ich tun? So, die, alle Regeln und Regulierungen sollten fragen, was soll ich tun? Und das heißt, uns zu helfen, uns an Krishna zu erinnern und Krishna nicht zu vergessen. Das sind auch von den Geboten, die Divirata aufgezählt, von Divirata Prabhu aufgezählt hat. Die Summe um Substanz, darum geht es. Denn wenn der Geist anfängt, sich immer an Krishna zu erinnern und Krishna niemals zu vergessen, werden wir automatisch frei sein von der Geißel der Lust. Und wie gesagt, Lust, wir meinen das in einem sehr umfassenden Bereich. Und das heißt, dass wir frei werden vom falschen Ego. Und das heißt, dass die 6 Dränge einfach an uns vorbeigehen. Wenn unser Geist in Maya ist, dann lassen wir ihn einfach vorbeigehen an uns. Ein Krishna-bewusster Mensch kann das. Der sagt einfach, oh mein lieber Geist, jetzt bist du ein bisschen aufgeregt. Okay, du bist durch diese Tür hereingekommen, du schmutziger Gedanke. Hier, geh bitte sofort raus. Das kann ein Krishna-bewusster Mensch. Oder wenn der Zorn kommt und das Rudra-Prinzip sich manifestiert in der Sprache. Du, lass uns auf den Hof gehen und zeig, dass du ein Mann bist. Sozusagen, wenn wir da uns dann prügeln wollen, im Rudra-Prinzip, dann sagt der Devotee, okay, ich bin nicht dieser Körper und lässt es vorbeigehen. Aber wie gesagt, das ist nur möglich, wenn man die Regeln und Regulierungen indem du die Sinne regulierst, Niyamya, durch Regulierung, sagt Krishna, ist dies nur möglich. Und die größte und einfachste Form aller Regulierung ist, sich immer an Krishna zu erinnern und Krishna nie zu vergessen. Aus diesem Grunde sollten wir versuchen, auch während unserer Tage immer Krishna zu chanten. Wir sollten immer in Krishnas Namen handeln. Klingt sehr christlich, nicht? In Gottes Namen. Wir meinen damit, dass wir immer den Namen Krishnas in Erinnerung haben, uns immer an Krishna erinnern. Dann wird unser spirituelles Leben sehr leicht gehen. Wenn wir Krishna vergessen, dann kommt der materielle Apparat und fängt uns ein. Ob wir auf Sanketan gehen, ob wir im Tempel sind, ob wir in einer familiären Situation sind, wenn der kleine Bhima wild wird, nicht? Dann muss man sich auch manchmal zurückhalten, dann kommt auch mal Zorn auf, ist es nicht so? Weil er so unmöglich manchmal ist, nicht? Und so weiter und so fort. Das ist das Prinzip. Aus diesem Grund hat Lord Chaitanya einmal einen 8-Jährigen als seinen Guru angenommen. Kennt ihr die Geschichte? Von Gopal Guru. Ja. Gut. Weil dieser hat ihm gesagt, du musst überall chanten, zu jeder Zeit. Das ist das Wichtigste. Er hat gesagt, gut, du bist mein Guru. Das ist sehr wichtige Unterweisung. So, ich hoffe mit dieser Lecture, besonders mit diesem Spiel, also ich habe es jetzt vorgelesen, ich weiß, der westliche Humor erfasst das nicht so ganz. Das ist eben die Problematik, wenn man Prabhupads Humor vorliest. Das ist einfach auf einer so feinen und subtilen Stufe, dass wir nicht so lachen können einfach darüber. Aber es ist ja auch so im Grunde genommen ein ernstes Thema. Man braucht nicht darüber zu lachen. Nicht wie dieser Mensch sich der Hühnermission anschließen wollte, eben mit dem Geiste, mit der Absicht, doch weiterhin zu genießen. Und als er merkte, na, vielleicht sehen die das nicht so mit meinem Sannyas, vielleicht werden da die Leute schlecht drüber reden, wenn sie mitkriegen, dass ich mich so oft treffe mit meiner Frau. Und Sannyas heißt, die Frau dann aufzugeben. Dann wird er lieber ein Haushälter beim Bhojananda Svadu, der Freude daran empfängt, etwas zu kosten, mit der Zunge. Und wo auch Krihas das einfach sammeln können, und dieses Geld dann für sich ausgeben sollen. So, Hare Krishna, ich möchte hier enden. Ich finde diesen Vers einfach sehr, sehr nice. Alle Verse in der Gita sind so voller Bedeutung. Man kann echt nicht, bei jedem Vers geht es mir so, das ist einer meiner Lieblingsverse. Ich weiß, ich werde das morgen bestimmt auch so sagen. Ja, hier, klar. So voll die Bhagavad Gita. Wir haben so viel Barmherzigkeit, dass wir die Gita gekriegt haben. Heute im Bhagavata haben wir gelesen, heute, wie die Bewohner von Kimpurusha-Vash beten. Oh, mein lieber Herr Ramachandra, obwohl wir Waldesbewohner sind, bist du so gütig, dass du unsere Verehrung entgegennimmst. So können wir, glaube ich, auch beten, obwohl wir Kali-Yuga-Bewohner sind, Krishnas. Gestört von den sechs Drängen und so weiter. Bist du doch so gütig, dass du uns irgendwie die Barmherzigkeit gibst oder uns die Lehren der Bhagavad Gita einfach uns damit in Kontakt kommen ließest. Gut, ich möchte hier enden. Sind irgendwelche Fragen zu diesem Thema? Ganz anderes Thema. Lass uns mal sehen, lass uns die mal, du wirst sie ja nicht vergessen so schnell. Sind zu diesem Thema noch Fragen? Ja.
Du erwähntest am Anfang dieses Prinzip, dass der Gott gerade immer wir sagt.
Ja.
Ich hatte mal gehört, allerdings schon sehr lange her, dass das nur für jemanden gilt, der fortgeschritten ist im spirituellen Leben. Und der, also, wie soll man sagen, man hat es so ausgedrückt, dass man sagt, es ist in gewisser Weise auch, wenn man angenommen der Bhakta sagt wir und das klingt so, als hätte er immer das Gefühl, der spirituelle Meister wäre mit ihm und das sanktionieren. So, ja. An welcher Stufe darf man denn wir sagen?
An welcher Stufe darf man wir sagen? Liebe leider vermutet, ich kann dir diese Frage nicht beantworten, indem ich mich auf etwas, was ich gehört habe, berufen kann. Mit dem Wir, da habe ich Prabhupadas Erklärung gesagt, weil ich habe mich sehr gewundert, als ich immer Prabhupada sagte, wir, wer ist denn da jetzt noch? Wer ist wir? Wen meint Prabhupada jetzt mit der zweiten oder dritten oder vierten Person? Weil Prabhupada Dinge sagte, die wo eigentlich das Ich wäre. Ich kann dir das, ich meine, mit dem Wir kann man auch, ich will einfach meine Erklärung dafür geben müssen. Ich kann nur meinen gesunden Menschenverstand und das Gefühl Gehörte zusammenfassen. Ich denke, dieses Wir, was wir vom Prabhupada, unserem spirituellen Meister und Grand Spiritual Master, wie sagt man, Großvater im spirituellen Leben lernen, vermittelt uns eine Sicht, dass wir einfach versuchen, in dem, was wir tun, nicht uns selber in den Mittelpunkt zu stellen und unsere eigenen Ansichten in den Mittelpunkt zu stellen, sondern eben, dass wir, zum Beispiel die Bewegung für Krishna-Bewusstsein, die älteren Devotees, dass wir das wiedergeben. Im 17. Kapitel der Bhagavad Gita erklärt Sri Krishna in dem Shloka, wo er über Entsagung der Sprache spricht, der Entsagung des Geistes spricht, da sagt er, dass man nur nach dem, das sagen sollte, was in den Veda steht. Man solle nicht selber spekulieren und selber sich als die Ursache für Worte, für seine Worte handeln, also halten, sondern wir sollten da sagen, was hier ist es. Enthaltung in Bezug auf das Reden, gar nicht des Geistes. Ich war mir nicht so sicher. Entschuldigt, ich muss jetzt nochmal Tippex nehmen und das ausstreichen, was ich eben gesagt habe. Enthaltung in Bezug auf das Reden besteht darin, nur Worte zu sprechen, die wahrheitsgemäß erfreut und nützlich sind und andere nicht erregen. Und auch darin, regelmäßig die vedischen Schriften vorzutragen. Enthaltung, die sich auf Sprechen bezieht. Dazu gehört auch, dass man keinen Unsinn reden soll. Wenn man in spirituellen Kreisen spricht, so sollte man nur das sagen, was sich auf die Schriften stützt. Man sollte sogleich Zitate aus den autorisierten Schriften anführen, um das, was man sagt, zu untermauern. Gleichzeitig sollte eine solche Rede sehr angenehm für das Ohr sein. Etwas, was ich noch lernen muss. Also spirituell, und so würde ich sagen, wir. Da ist praktisch die Autorität der Parampara dahinter. Wir spekulieren nicht. Aber manchmal wirkt es manchmal ein bisschen komisch, das stimmt, wenn so ein Devote immer wir sagt und man fragt sich, ist es jetzt, dass er das so macht wie Prabhupada? Das muss man einfach dezent sein und das beurteilen. Ich selber habe mir im Predigen dieses Wir ein bisschen abgewohnt, weil die Leute denken, das ist zu strange. die wissen nicht genau, was man meint. Wenn ich sage, wir gingen jetzt in den Schauer. Nicht wie raus hier. Die sind ein bisschen von der anderen Seite. Also bei solchen Situationen was erzählen. Aber sonst eine Regel besteht da nicht. Es ist nur, ich hatte dies nur als Illustration benutzt für dieses Ego, dass man nicht so sehr mit dem Ego ist, dass sich in der Sprache widerspiegelt. Gut. Zum Thema, weil sonst ist Anke nämlich dran. Ja. Du kommst aber noch.
Ja. Ich will mal fragen, nochmal zu dem Geist. Es ist generell so, dass man im Prinzip zu dem Geist tolerant sein kann, dass man sagt, ach, so eine schmutzigen Gedanken, geh mal wieder und so. Also mir geht es öfter so, dass ich dann ärgerlich bin oder sowas. Ja, das ist generell so, dass man dann tolerant
sein kann. Srila Bhaktisiddhanta hat in dem Aufsatz, demütiger als das Stroh in der Gasse, einen glänzenden Aufsatz. Wer ihn lesen möchte, ich habe ihn endlich nach 15 Jahren intensiven Suchen aufgespürt. Da sagt er, man solle jeden Morgen seinen Geist 100-mal mit dem Broomstick, dem Besenstiel, ja, der Schuh kommt noch, 100-mal mit dem Besenstiel schlagen und abends sollte man den Geist 100-mal mit dem Stiefelabsatz, ne, also mit dem Schuh schlagen. Man sollte da also so anscheinend, wie bringen wir jetzt die beiden Dinge zusammen? Wenn der Geist wild ist und am Maya denkt, muss man ihn schon rausschmeißen. Und, aber unser Schlagen mit dem Besenstiel, wie sieht das aus? Gehen wir zum Gauravani, dem Tempelkommander, und fragen, wo ist der Besen? Ich brauche jetzt einen Besen, schnell, schnell. Ich habe da Mist gedacht. Nicht? Geht es so? Nein. Wir chanten unsere Runden sehr konzentriert. Das wird in dem Zusammenhang erklärt. Wir zwingen den Geist, den heiligen Namen zu hören. Das ist nicht ein...